Deswegen die letzte Abteilung. Viertens, Konsumkritik. Ja, unter der Überschrift Konsumterror, Konsumgesellschaft, gibt es kritische Töne. Manche halten sich auch für links von denen, die so reden. Die kritisieren am Kapitalismus ausgerechnet den Konsum. Jetzt muss man sagen, den Konsum kritisieren, man möchte sagen, das geht ja eigentlich gar nicht. Im Sinn von meinem Einstieg heute. Ja, jede Produktion hat den Zweck, die nützlichen Dinge herzustellen, damit sie verbraucht werden. Keinen anderen Zweck hat es nicht, die Arbeit. Dafür, dass das Zeug, was gebraucht wird, herkommt und dann verbraucht wird. Jetzt den Verbrauch kritisieren, ja, der ist doch der Zweck der ganzen Chose. Das einzig Vernünftige am ganzen Produzieren ist das Verbrauchen. Und das kritisieren, ja, wie will man das kritisieren? Also eigentlich geht es gar nicht. Andererseits kann man sagen, na gut, Leute, die Konsumkritik hier und heute üben, haben den Konsum dieser kapitalistischen Gesellschaft vor Augen. Sie kritisieren den. Aber der Konsum, dem aus allen Knopflöchern die Armut und der Ausschluss herauslugt, das war ja vorhin, das sind die kleinen Beweise, die ich zwischen unterwegs so probiert habe. Schon wenn einer sagt, das kannst du dir leisten. Wenn einer sagt, mein Preis, mit Preisen, wie ich sie habe, kommst du mit deinem Geldbeutel weit. Wenn einer sagt, meine Ware gewährt ein geglücktes Leben. Alles in Bezug auf Armut und Ausschluss. Und diesen Konsum nicht als Index und Exponent von Armut kritisieren, zeigen, dass auch daran zu sehen ist, wie Menschen mit ihrem Bedürfnis instrumentalisiert und knapp gehalten werden. Sie gehen arbeiten wegen ihrem Bedürfnis. Aber sie arbeiten nicht für ihr Bedürfnis, sondern für einen Gewinn. Das schaut auf der Seite des Bedürfnisses so aus, dass ihr Geld für die Bedürfnisse, die diese Gesellschaft bei ihnen weckt, immer zu klein ist. Ausgerechnet diesen Konsum nicht als Index von Armut und Ausschluss kritisieren, sondern als ein übertriebenes Haben-Wollen, als Zeichen einer Immer-mehr-Mentalität und so. Das ist schon nicht mehr so fein. Man merkt ja auch, was es ist. Es ist die Kritik des Konsums. Und da wird durchaus auf die Absurditäten und auch auf die Schäbigkeit des kapitalistischen Konsums gedeutet. Aber es ist die Kritik des schäbigen kapitalistischen Konsums, nicht vom Standpunkt eines gescheiten Konsums aus, sondern vom Standpunkt eines Existenzminimums aus. Weniger täts auch, ist die Botschaft. Manche sagen es richtig. Man kann den Zwängen der Konsumgesellschaft entfliehen durch Abschied vom konsumistischen Lebensstil im Sinne freiwilliger Einfachheit. Man erklärt den Konsum gleich zu einer verkehrten Weltanschauung, Konsumismus, und nennt es eine Affluenza, was ja künstliche Wortbildung aus Affluence, das ist Überfluss, und Influenza, das ist Grippe. Also eine Wortbildung, die eben Überflusskrankheit sagen will. Also da merkt man das, die Leute, die so reden, die merken schon, ja, für die Menschen in unserer Gesellschaft dreht sich alles um den Konsum, weil es so schwer ist, ihn zu befriedigen mit dem Geldbeutel, mit dem sie ausgerüstet sind. Dass sich für die Leute alles um Konsum dreht, das merken die Kritiker. Und sagen, damit darüber geht quasi die geistige Freiheit des Individuums verloren, dass sie alle so konsumgeil sind. Und was empfehlen sie ihnen? Einfach noch ärmer sein, als sie sowieso sind. Ja, ich habe jetzt den Satz gerade schon mal gesagt. Ich habe sowohl in einem Leserbrief an uns mal gekriegt, als auch da in diesem Wikipedia habe ich nachgeschaut. Und da ist das Freiheitsverlust, ja, Reduzierung der Freiheit auf Konsumfreiheit. Dieser Ton, der Konsum ist es doch, der die Menschen an die kapitalistische Produktionsweise kettet. Ja, die sollen sich befreien. So denken die Leute. Also denken diese Konsumkritiker. Da muss man erst mal sagen, der Konsum ist es, der die Leute an die kapitalistische Produktionsweise kettet. Wie soll man den Satz verstehen? Verstehen wir ihn einmal ganz sachlich. Da muss man sagen, ja, es stimmt, dass sie Bedürfnisse haben, die Leute. Dass sie einen Bedarf haben, den sie selber daheim mit sich allein nicht befriedigen können. Dass sie alles Mögliche brauchen. Das ist in dieser Gesellschaft der Hebel dafür, dass sie in Fabriken und Büros gehen und sich zur Verfügung stellen, weil sie Geld verdienen müssen, sonst kommen sie an die Dinge des Bedarfs nicht dran. In dem Sinn kann man sagen, dass sie Bedürfnisse haben, ist ihr Schwäche, an der werden sie gepackt und mit der werden sie gefügig gemacht für den Dienst an der Profitmacherei. Das ist nicht zu leugnen. Aber der Umstand, dass ihr Bedarf der Hebel ist, sie zu einer Arbeit zu zwingen, die alles andere zum Zweck hat, als die Deckung ihres Bedarfs, das ist ja gerade unsere Kritik. Und die Einsicht in den Umstand ist natürlich auch der Hebel ihrer Befreiung. Die Einsicht in den Umstand, dass ihre Arbeit, die sie wegen ihrer Bedürfnisse machen, auf die sie sich wegen ihrer Bedürftigkeit einlassen, dass diese Arbeit gar nicht den Zweck hat und gar nicht nach Maßgabe und gar nicht unter dem Gesichtspunkt der Befriedigung ihres Bedarfs stattfindet, sondern dass ihr Bedarf bloß der Hebel ist, sie für einen ganz anderen Zweck gefügig zu machen. Das ist die Kritik der Verhältnisse. Insofern ist das Argument, das ist die Fessel, ja, kann man sagen, aber das ist ja auch die Entdeckung, das ist der Zwang, gegen den man sich wehren muss. Alle, die das aber in die Ecke der Konsumkritik lesen, meinen, weil die Leute ihre Bedürfnisse befriedigen wollen, sind sie bereit, sich die kapitalistische Arbeit gefallen zu lassen, Überstunden zu machen etc. Und dann kommt der Vorschlag, Befreiung würde darin bestehen, dass man sich der Herrschaft dieses Profitzwecks, der gesellschaftlich weiter gilt, durch eigene Bedürfnislosigkeit doch entziehen können. Da muss man einerseits sagen, das ist vielleicht eine Empfehlung. Gleich gar nichts mehr konsumieren, gleich gar nichts mehr vom Leben haben, das ist die Lösung. Das ist die Freiheit, die im Angebot ist. Augenblick, ich mache den Satz fertig, dann, ja. Na, wir haben vergessen. Und gleich, ja. Doch mal Angebote, was du meinst, was nicht eigener Bedarf ist, sondern bloß eingeredet. Du wirst schnell merken, du kommst zu lauter Sachen, die übrigens hier im Raum dann viele sagen, nein, das ist schon ein eigener Bedarf von mir. Das kann ich nicht hören.
Außen auf dem Fernseher rumliegen, was ich nicht brauche. Das ist eingeredeter Bedarf. So, jetzt will ich, sagen wir mal,
ja, ich weiß schon, oder ich verstehe schon, dass das das Argument ist und dass, dass der Gedanke so geht. Es liegt viel eingeredeter Bedarf vor. Und da wollte ich eben, dem habe ich schon vorgebaut in meiner Rede vorhin, indem ich sagen wollte, naja, dass unsere Bedürfnisse gesellschaftlich produzierte sind, nicht von der Natur sind, dass der eigene Bedarf, so im Sinn von ganz, das kommt von innen, von mir, dass unser heutiger Bedarf nie von innen kommt, sondern immer über das Angebot, das es gibt und das einem gefällt und das man deswegen haben will. Das ist erstmal unvermeidlich und deswegen möchte ich erstmal sagen, ja, das ist, habe ich vorhin mal gesagt, das ist das zivilisatorische Moment des Kapitalismus, dass die Bedürfnisse der Menschen entwickelt werden und sie nicht stehen bleiben, wo sie im Mittelalter waren. Aber zudem zu sagen, weil es ein gesellschaftlich produziertes Bedürfnis ist, zu sagen, es ist eingeredet und es ging doch auch ohne, das ist ein Plädoyer für Erdürftigkeit, die zurückgeht in eine Armutsphase, die heute nach der Seite der Produktivkräfte tausendmal überwunden ist und es deswegen lächerlich ist, sich dorthin zurückzusehnen. Ja.
Okay, das ja, aber da muss ich halt noch trennen, wenn ich einen eigenen Bedarf habe und die Fabriken oder die Techniker haben einen Bedarf erzeugt, der sich aber mit meinem Bedarf deckt, dann ist der sehr gut. Wenn die aber tatsächlich einen erzeugt haben durch extreme Einflüsse auf Medien und auf die Werbung, aber der sich eigentlich mit meinem überhaupt nicht deckt. Und ich glaube, das erzeugt, was ich überhaupt nicht brauche, das muss ich auch nicht. Und da ist das macht nämlich nur das Shopping Spaß, denn weil ich es zu Hause habe, brauche ich es nicht mehr. Das sind mir gar keine Nutzen. Dann denke ich überhaupt keinen Bedarf. Und das ist eingeredeter Bedarf. Und das andere ist, klar, das sind Erfindungen und da prüfe ich, kann ich die gebrauchen. Nur deckend überschneide ich mit meinem persönlichen Bedarf. Und die würde ich sagen, die sind gut. Aber.
Okay, soweit verstanden. Jetzt nochmal zurück. Ein eingeredeter Bedarf. Du hast Dinge gekauft, die du dann daheim liegen hast und gar nicht mehr benutzt. Das konnte dir hinten nicht hören. Der hat gesagt Römertopf. Da liegt aber meines Erachtens nicht der Fall vor, den du sagst, sondern es liegt ein anderer Fall vor. Denn diese Bedürfnisse, die du dann nachher anerkennst, wie du jetzt gerade gesagt hast, ja, wenn du feststellst, das ist wirklich eine nützliche Sache und es bringt was und dann will ich es auch haben, die lässt du gelten. Das ist dir auch eingeredet worden von der Werbung. Und der Römertopf, den du später gekauft hast und daheim nicht mehr benutzt, der ist dir genauso eingeredet worden von der Werbung. Wieso hältst du den zweiten für eingeredet? Deswegen, weil du ihn nicht mehr benutzt. Dann musst du aber sagen, eigentlich liegt ja was anders vor, als du gesagt hast. Es liegt nämlich vor, du hast im Besitz des Produkts nachträglich entdeckt, dass es dir gar nicht so nützt, wie du vorher gemeint hast. Und das kommt natürlich bei vielen Dingen vor. Aber das ist kein Fall von, das ist untauglich zum Unterscheiden von eingeredet und echt. Der ist noch nicht ganz fertig.
Da hast du den Bedarf selbst entdeckt. Also, oder du hast versucht, einen Nagel in den Beton anzuschlagen, bis du dann gescheitert hast. Merkst du, du brauchst eine Bohrmaschine. Das ist ja kein eingeredeter Bedarf. Du hast nach dem dritten Mal entdeckt, dass du nur mit dem Platz geworden bist.
Okay.
Und nicht zum Verhungern, also dass ich essen, bleiben muss, sondern sind bei dir nicht verwechselt vor. Und soll schon eben gesagt sein, dass die meisten Gebrauchsgegenstände, die sind von irgendjemandem erfunden worden, werden industriell hergestellt. Und dann richtet sich überhaupt erst das Bedürfnis darauf, dass es die Sachen gibt. Und in diesem Sinne sind so ziemlich das Allermeiste, was man heute benutzt, einem angeboten worden. Das ist noch nicht selbst gekommen. Das ist doch ein ganz anderer Gedanke als den, an den Sachen, die man daraus rumgeht, hat zu unterscheiden, wie kann ich gebraucht werden, wie kann ich nicht gebraucht werden. Das ist vielleicht mal eine Kaufentscheidung getroffen und das war ein Fehlgriff oder so. Aber das kleine Unterscheiden zwischen dem, was du gerade brauchst und was du nicht brauchst, und wirklich dir was zu Hause hast, hilft doch die Unterscheidung, die getroffen werden sollte.
Naja, er sucht ein Kriterium für ein echtes Bedürfnis und ein aufgeschwitztes. Und
dann bist du doch rein tautologisch, weil dann sagst du doch nur, das, was ich selber habe, habe ich selbst. Ja, und das, was ich nicht mehr, und das, woran ich kein Interesse mehr habe, das ist mir aufgeschwatzt worden. Also ganz die Wahl, das ist ja auch nicht, weil du hast es dir aufgekauft und mein hast du meinst, du kriegst es mal gekauft.
Dann braucht man es halt nicht.
Vielleicht nochmal was zu dem gesamten Gedankengang. Also, es war jetzt ja schon mehrfach gesagt worden, der Unterschied von es kommt aus mir selbst gegen es ist mir von außen herangetragen, der trägt nicht. Der taugt deswegen nicht, weil immer wenn du dann sagst, das leuchtet mir jetzt ein, was mir angeboten wird, davon verspreche ich mir einen Nutzen, dann hast du das zu deinem Anliegen gemacht. Und dann ist es nicht mehr unterscheidbar von dem echten eigenen. Da kommt kein großer Unterschied mehr raus. Was anders ist jetzt. Also deswegen möchte ich richtig sagen, der ganze Gedanke mit den echten Bedürfnissen gegen die quasi von der Werbung aufgeschwätzten, das ist ein Gedanke, der lebt schon von dem, es ging doch mit weniger. Der zweite Stoff, der da vorgekommen ist, ist, da kaufen die Leute mal einen Plastikball für 1,50 Euro, den sie zu einem Berg bei Karstadt aufgeschichtet haben. Mein Gott, dann kaufen sie ihn halt für 1,50 Euro. Ja, sogar der ärmste Mann hat so viel Freiheit, einmal unverantwortlich zu kaufen. Das stimmt schon. Dafür sind es ja auch Pfennigbeträge, obwohl es jetzt Pfennige gar nicht mehr gibt. An der Stelle soll man auch, das soll man überhaupt nicht zum Gegenstand der Kritik erheben. Denn der Mensch kann durch das Sparen von den 1,50 € sich auch nicht bereichern. Der kann auch seine sonstige Knappheit und seine sonstige Beschränkung nicht überwinden, indem er diese 1,50 € spart. Der andere trinkt ein Bier mehr und ist auch schon weg, das Geld. Ja, das muss jetzt übrigens nicht der 1,50 € Ding sein. Man kann sich ja mal was leisten und dann wissen die Leute aber auch, jetzt leiste ich mir was und das hat dann gleich die Bedeutung, ich weiß schon, mein Budget verträgt ein so teures Besteck oder eine so teure Uhr. Eigentlich nicht, aber jetzt bin ich mal unvernünftig und dann habe ich auch mal was Schönes. Ja, der Ausschluss des modernen Menschen vom Reichtum geht eben nicht darüber, wie im Feudalismus, dass manche Sachen für manche Leute gar nicht da waren, sondern nur über die Quantität. Und da kann man auch mal sich was leisten. Auch das gibt's doch. Und da gibt's auch das Bedürfnis. Ich will jetzt immer in alle Varianten, will ich sagen, man soll an der Stelle nicht kritisch werden.